wird man ein erfolgreicher DJ? Dieser Frage stellen wir uns heute, denn heute ist zu Gast Markus Binapfel alias Kaiser Susai. Mein Name ist Thomas Foster. Hallo Markus, schön, dass du bei uns bist.
Schön, dass ich dabei sein darf in Teil 2 unseres netten Gesprächs.
Ich habe großartige Bilder gesehen, wo man dich sieht in Brasilien und überall auf der Welt herumreisen, wo du überall auch aufgelegt hast. Ich glaube, in über 40 Ländern hast du in Clubs aufgelegt, richtig?
Ja.
Was sind so die Highlights, wo du aufgelegt hast? Was fällt dir da spontan? Irgendwelche großen Clubs, wo du sagst, wow, da war auf Ibiza?
Ja, Ibiza ist sicherlich dabei. Auf Ibiza habe ich meinen besten Gig gehabt. Das war eigentlich schon 2008, damals im Pascha zu einer Veranstaltung, Subliminal Sessions, fuhr Eric Morillo. Damals war ich mit Inusa da, einem Sänger und einem Homie, und wir haben da einen DJ Live-Act hingelegt, und da ist das Dach weggeflogen. Das ist mir sicherlich massiv in Erinnerung geblieben. Das war schon gigantisch, ja.
Wenn du auflegst, ja, machst du das dann, mit was für einem Equipment arbeitest du da?
Ich bin, da ich ja klassisch von Vinyl komme, bin ich dann umgestiegen auf CDJ mit CDs damals und dann jetzt natürlich auf USB-Stick und bin halt so ein klassischer CDJ DJ. Ich habe auch mal mit Rechner probiert, mit Traktor experimentiert. Und als mir das Ding mal irgendwo auf einem Gig in Frankfurt dann so komplett abgebrochen ist, hatte ich da dann relativ schnell dann, also ich meine, heute läuft es sicherlich stabiler, aber dann schnell die Schnauze voll und dachte mir, nee, ich bleib doch klassisch, zumal ich nicht so ein Riesenfan bin von Rechner auf der Bühne. Auch wenn ich Leuten zuschauen muss beim Auflegen, die ständig auf den Rechner schauen, und dann hat man immer das Gefühl, die checken ihre ihre E-Mails, weil das einfach so ein bisschen tot ist. Ja, das ist nicht so meins. Ich komme halt mit einer Band-Historie, live spielen, wirklich live da sein und auch versuchen, mit den Leuten irgendwie zu kommunizieren und Verbindung aufzubauen, auch optisch, auch durch Augen und nicht nur durch Ohren. Und das geht für mich besser mit dem CD-Player als mit dem Rechner.
Ja. Jetzt darf ich vielleicht kurz für die nicht sich so gut auskennen mit, wie das alles technisch funktioniert, das simpel nochmal runterbrechen. Ganz früher hat man Vinyl gehabt, also Schallplatten. Und da war die Schwierigkeit, man wollte ja, dass das perfekt im Rhythmus rübergeht von der ersten auf die zweite Platte. Also musste man die zweite Platte dazu bekommen, im selben Tempo zu laufen, musste die, wenn sie zu langsam war, ein bisschen anschubsen und das Tempo hochdrehen, und dann war sie wieder zu schnell, dann ist man runtergegangen. Das musste alles so schnell passieren, dass man nach den 4-5 Minuten, wo der Titel aus war, schon wieder rüberblenden konnte in den nächsten und so weiter. Und deshalb Leute, die das auflegen, können das extrem schnell da die Geschwindigkeit rausfinden und das im Tempo anzupassen. Und dann ging das Ganze erstmal in den Computer, glaube ich, oder kamen zuerst die CD-Player? Keine Ahnung, aber es wurde digital. Könntest du sagen, was zuerst kam, so die ersten Programme, oder?
Naja, es kam dann die CD Player, die ja genauso funktioniert haben wie Vinyl. Das heißt, du musstest auch die Tempi oder die Tempi richtig einpitchen.
Tempi, ja.
Genau, dass die halt die beiden Player halt oder die beiden Songs in den beiden Players das gleiche Tempo hatten. Die musstest du also im Prinzip genauso einstellen wie eben auch ein Plattenspieler.
Und da muss man sich vorstellen, diese CD-Player hatten so ganz große Räder, die genau die Größe von einer Schallplatte hatten. Und die hat man genauso bedient wie die Schallplatte. Das heißt, die konnte man genauso schneller drehen, langsamer drehen. Das heißt, die Bedienung hat sich genauso angefühlt wie bei einer Schallplatte. Und dann kamen die ersten Computerprogramme, die dasselbe gemacht haben. Und auch da gab es dann bei den ersten welche, und die gibt's heute noch, wo du mit echten Schallplatten arbeitest oder mit Controllern, die sich anfühlen wie Schallplatten, damit du dasselbe machst. Sprich, dass du händisch das Tempo eindrehst. Irgendwann haben aber auch ein paar schlaue Firmen gesagt, warum muss man das eigentlich so machen, so umständlich da herumdrehen? Der Computer kann das viel einfacher und schneller, und haben den Sync-Button erfunden, den man einfach nur drückt und dann läuft der Titel automatisch im selben Tempo. So. Ja. Der ist bei großen DJs lange Zeit sehr verpönt gewesen. Ich glaube, es ist bei einigen heute noch. Wie siehst du denn das? Ist das ein Armutszeugnis, wenn jemand den Sync-Button drückt? Oder wie empfindest du das?
Ach Gott, ja, darüber kann man natürlich streiten. Der klassische DJ, der von der Vinyl kommt, sagt, nein, das ist irgendwie Firlefanz, man muss das mit der Hand machen. Das kann man so sehen. Man kann aber auch sagen, nee, warum soll ich das denn noch tun, wenn ich die Zeit, die ich jetzt fürs Pitchen nicht mehr brauche, benutzen kann, um anders kreativ zu werden, gerade auch mit dem Rechner, weil der doch andere Möglichkeiten auch gibt von der Technik, auch mit Effekten zu arbeiten, dann nutze ich das doch viel mehr, um damit eben kreativ zu sein. Auch das ist eine Einstellung, die man vertreten kann und geht für mich auch völlig in Ordnung.
Ja.
Also das kann man halten, wie man will. Ich persönlich benutze den Pitch-Button oder den Sync-Button, ne, eher selten, weil A ist er für mich häufig genug nicht genau, wobei mittlerweile funktionieren die recht gut. Aber ich habe auch das Gefühl, ich brauche das so von meinem Ding her, dass ich das so ein bisschen pitche und auch ein bisschen verändern kann und reinpitche. Also ich arbeite gerne ohne. Ja, aber das, wie gesagt, kann jeder halten, wie er will.
Es ist ja lustigerweise auch andersrum ein uns beiden bekannter DJ, den ich jetzt namentlich nicht nennen kann, weil sonst kann ich nicht auch was Negatives sagen. Der hat auf meinem Geburtstag aufgelegt und ich habe ihn gefragt, welches Equipment er möchte. Und er wollte halt genauso zwei CD-Player, die letztendlich genauso wie Schallplattenspieler verwenden, wo er einfach seinen USB-Stick reingibt und dann kann er alle MP3s, die auf dem USB-Stick sind, über den Schallplattenspieler auflegen. Der ist gut auf die Zielgruppe eingegangen. Meine Freunde sind ja alle nicht mehr die Jüngsten. Das heißt, er hat schöne ältere Ibiza-Tracks gewählt und so weiter. Alle waren glücklich und haben gesagt, das ist der coolste DJ der Welt und fantastisch. Und dann hat er für einen Freund von mir nochmal aufgelegt auf einer etwas kleineren Party. Und der wollte nicht so viel Geld ausgeben und hat sich von mir ausgeliehen diesen Traktor-Controller.
Ja.
Und was soll ich sagen? Nicht ein einziger Übergang war in Time. Nicht ein einziger Übergang. Die Leute waren zum Glück so betrunken, dass die wenigsten es gemerkt haben. Aber eigentlich war jeder Übergang eine Katastrophe, weil der nicht in der Lage war, mit dem Sync-Button überhaupt zurecht. Der wollte ihn aus Prinzip nicht drücken. Und die waren gar nicht mehr dafür ausgelegt, dass du das händisch synchronisierst, weil die keinen großen Räder mehr hatten oder so. Das heißt, für jemand, der aus der alten Schule kommt, ist das ja auch mal eine gewaltige Umstellung, wo es erstmal gar keinen Grund dafür gibt, weil das nach wie vor, glaube ich, ein gewisser Standard ist, oder? Wenn du jetzt in einen großen Club kommst, dann kannst du dich darauf verlassen, da ist irgendetwas, was letztendlich die zwei Plattenspieler simuliert. Du musst, wenn du wo gebucht wirst, du brauchst dich nicht erkundigen, was die für Technik haben, sondern genau auf das schon. Ist das schon noch üblich, dass man da.
Das ist auch wichtig, denn es gibt zum Teil zum Beispiel, kenne ich auch, dann kommst du in irgendwo in Länder, die jetzt nicht alles vor Ort haben. Und zum Beispiel ist dieser Pioneer CD-Player, mit dem ich auflege, ist ein gewisser Studiostandard. Aber es gibt auch Clubs, die haben jetzt so kleinere Pioneer Controller da. Also das sind im Prinzip Geräte, die haben die beiden CD-Player und das Mischpult in einem. Ja, so, die sind zwar ähnlich, aber auch nur ähnlich und nicht genauso. Wenn du jetzt aber schnell arbeiten musst, um dein Setup zu feuern, dann musst du blindlings wissen, wo ist welcher Knopf und was macht der Knopf. Wenn du während des Auflegens oder bei der Arbeit erstmal suchen musst, wo ist eigentlich hier was und wie funktioniert das und wieso ist der Knopf nicht da und warum ist das hier, dann geht's in die Hose oder du lieferst halt einfach keine großartige Performance ab. Oder vielleicht lieferst du sie ab für die Leute draußen, weil die es nicht unbedingt mitbekommen, aber du selbst fühlst dich halt total gestresst.
Ja.
Also insofern ist es schon sehr wichtig, dass du das Instrument vorfindest, mit dem du gewohnt bist zu arbeiten. Anders übersetzt, wenn du auf den Gig kommst und sollst eine Gitarre spielen mit 6 Saiten, du findest aber nur einen Bass vor mit 4 Saiten, ist es ähnlich, aber nicht das Gleiche.
Ja.
Und du wirst wahrscheinlich massive Probleme bekommen, dein Instrument zu spielen.
Ja.
Gut. So ähnlich aber, muss man sich das vorstellen.
Aber letztendlich ist dann schon der größte Standard, dass man irgendwie eher ein digitales Gerät hat, das den Schallplattenspieler simuliert, wo man einen USB-Stick reinstecken kann, oder?
Ja.
Ist das so der Hauptstandard?
Ja. Genau. Das ist richtig.
Und du legst ja hauptsächlich deine eigene Musik auf, richtig?
Ja. meistens. Ich mache ja genug davon.
Ja, das heißt, du masterst das alles als, machst du dann MP3s für den Club? Oder?
Ja. Ja. Ja, ja schon, weil da geht einfach mehr auf den USB-Stick, sonst ist das einfach einfacher, weil es praktischer ist. Nicht, weil es besser klingt, sondern weil es praktischer ist.
Ja, das heißt, man schaut, dass man hochauflösendes MP3, was ist das dann, 160 oder sowas?
320er musst du haben.
320?
Ja, sonst hast du zu viel Verlust. Mhm, also drunter würde ich nicht mehr gehen. Ja.
Okay, das heißt, man macht so 320er MP3s, knallt die auf einen USB-Stick und hat wahrscheinlich zwei USB-Sticks, die identisch sind, oder reicht's, wenn man einen reingibt und die zwei synchronisieren sich? Wie funktioniert
meistens,
das?
Meistens ist das so, ja. Meistens langt einer. Man sollte immer zwei dabei haben, weil du nie genau weißt, ob das dieses Synchronisationskabel am Ende da ist oder nicht oder kaputt. Man hat alles schon erlebt. Also insofern, du musst immer darauf vorbereitet sein.
Und zugleich ist es auch ein Backup, wenn mal einer nicht geht, dass man einen zweiten dabei hat.
Genau, richtig.
Aber das ist es. Du reist dann irgendwo hin mit zwei USB-Sticks and that's it.
Im Allgemeinen ist das so. Du hast deine Headphones, das sind USB-Sticks. Ich persönlich habe meistens oder häufig, nicht immer, aber häufig noch eine kleine elektrische Trommel dabei. Das ist wie so ein Pad, da kann ich so ein paar Percussion drauf spielen. Da jamme ich einfach noch nebenbei her und spiele so ein paar Percussion einfach so als Live-Element. Weil ich da Spaß dran habe, sagen wir mal so. Und das im Ganzen auch noch so ein live-iges Element gibt in der Performance. Das mache ich ganz gern noch.
Ja. So, das heißt, die Hauptart, wie DJs heutzutage in den großen Clubs auflegen, ist eigentlich genau die, die wir jetzt besprochen haben. Ich glaube, 90% der DJs machen es erstmal so, oder?
Mhm. Ja.
Und jetzt gibt es noch verschiedene Alternativen dazu. Zum Beispiel kann man mit einer DJ-Software arbeiten wie Traktor oder auch eine, wo ich kürzlich ein Tutorial dazu gemacht habe, weil mich die sehr fasziniert hat, die heißt DJ. Über die sollten wir vielleicht noch später in einer anderen Folge sprechen, wenn wir über die Zukunft des DJ-Daseins sprechen. Aber die letztendlich simulieren auch zwei Plattenspieler. Man kann auch bis zu vier oder so meistens haben. Aber man kann eben auch mit dem Sync-Button arbeiten, der automatisch das Tempo anpasst. Und die haben aber noch ein paar andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man noch Loops drüber abfeuert. Hast du sowas jemals gemacht oder hast du für dich gesagt, den Weg sehe ich für mich jetzt weniger?
Doch, weil ich auch sehr gerne eben mit drei oder auch vier CD-Playern arbeite. Wobei ich dann eben zwei habe, aus denen ich normalerweise die Songs spiele und dann den dritten oder vierten dazu benutze, um Vocal Samples einzufliegen, Loops einzufliegen, Drum Rolls einzufliegen, einfach dazu zu jammen und Sachen noch drüber zu legen. Das mache ich sehr gerne und sehr viel. Und insofern brauche ich dann auch mindestens drei Geräte, wenn nicht sogar vier.
Die Sachen, die du da drüber abfeuerst, produzierst du dir die alles selber? Wahrscheinlich aus deinen Songs raus, könnte ich mir vorstellen. Oder wie kommst du zu denen?
Das ist sowohl als auch. Ich nehme auch ganz einfach zum Beispiel irgendwelche Vocal Samples aus klassischen Hausnummern oder aus Techno-Nummern oder irgendwelche Effekte aus Techno-Nummern, die andere produziert haben, die einfach aber sehr auffällig sind. Also das sind eher so Gimmicks, zum Spaß haben, die auch einen Wiedererkennungswert haben. Die müssen jetzt nicht zwingend aus meinem Repertoire kommen, ne?
Ist ja auch spannend, wenn man was hernimmt, was die Leute schon kennen.
Zum Beispiel, ja.
Kann das ja auch sehr cool sein. Und es sind teilweise Sachen, die rhythmisch sind, teilweise Sachen, die unrhythmisch sind, was bei der DJ-Software einen großen Unterschied macht, ob man jetzt Loops drüber spielt oder ob man einzelne Samples drüber feuert. Für dich macht das jetzt gar nicht so einen großen Unterschied, weil ja, du spielst es vom dritten CD-Spieler.
Ja.
Und wenn es rhythmisch ist, musst du halt achten, dass du auch wieder das Tempo anpasst.
Das muss halt eben stimmen. Klar, da muss man natürlich schauen, dass man das Tempo hat, was passt. Dementsprechend muss man natürlich mal vorhören, das Einfliegen, Einchecken, läuft es rund, funktioniert das und dann zum richtigen Moment dann eben auch einstarten, ne? Und darauf aufpassen, dass es dann eben im Sync läuft.
Wenn wir gerade beim Thema Tempo sind, mir kommt so ein bisschen vor, und du wirst das viel genauer beobachten als ich, jedes Genre von Musik in der Tanzmusik hat so ein gewisses Tempo, das sich aber auch im Laufe der Zeit ändert.
Ja.
Im Moment würde ich ja beobachten, aber ich kann jetzt auch falsch liegen, weil ich setze mich nur sehr bedingt damit auseinander, 128 BPM wäre so das typischste Techno-Tempo zurzeit. Würdest du das auch so sehen oder greife ich da gerade daneben?
Jein. Wir haben, als es dann mit Techno allmählich wieder losging, also dieser Deep House Hype dann dem Ende zuging und dann, okay, wir brauchen jetzt mal wieder richtig auf die Mütze, war es eher so bei 124 und dann steigerte sich das, ja, über 126, 128 und mittlerweile sind wir bei einem Techno angekommen, wo Leute unter 135 nichts mehr spielen und ich bin sicher, da ist noch nicht die Schallgrenze und wir kommen wieder auf 140 und sind dann wieder bei dem Rave-Tempo, was wir im Prinzip um die 2000er hatten, ja? Wir auch so schnell waren. Also alles ändert sich und wiederholt sich auch. Ja? Und wenn wir dann nicht mehr schneller kommen, kommt der große Umbruch in wieder ganz langsam, weißt du? Also wie das halt immer so ist, alles wiederholt sich und alles dreht sich am Ende im Kreis.
Hast du mal beobachtet, wie so ein Wechsel passiert? Ist da dann ein DJ, der mit der ersten Nummer rauskommt und sagt, Kinder, jetzt leckt's mich mal alle am Arsch. Wir haben jetzt lang genug 128 gemacht, ich mache jetzt mal 140 und dann wird das ein großer Hit und dann ziehen die anderen nach. Oder wie, hast du mal beobachtet, wie so ein Wechsel passiert? Schraubt sich das langsam hoch oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, du kannst beides haben. Also mal hast du irgendwie einen bekannten DJ, der plötzlich das forciert, aber meistens ist es eher nicht bekanntere Leute, ist im Underground mir geboren, also im unbekannteren Bereich, wo sich dann durch so eine Art Schwarmintelligenz irgendwie plötzlich mehrere Leute oder viele Leute dazu entschließen, wir gehen mal hoch mit dem Tempo. Ich will wieder einen anderen Sound, ich will was Neues ausprobieren. Das andere ist jetzt ausgelatscht, genug erzählt von der Geschichte. Wir brauchen mal eine neue Story. Und dann ist das wieder eine Art Schwarmintelligenz. Plötzlich bewegt sich so eine ganze Masse nach oben und viele andere Leute ziehen dann im Nachhinein mit.
Ja.
Ja. So, nicht alle, aber dadurch kommt dann so eine Bewegung irgendwie auf und gewinnt an Fahrt.
Mhm. Jetzt können diese DJ-Programme teilweise dann noch viel mehr. Zum Beispiel kann man was loopen. Man kann einfach sagen, ich möchte jetzt einen 4-Takte-Loop machen oder einen 8- oder 16-Takte-Loop. Und den löst man dann oft mit einem Button aus und dann laufen 8 Takte im Loop. Das heißt, wiederholen sich immer. Geht sowas bei einer CD eigentlich auch?
Ja, CDs hast du ja heute nicht mehr, aber der CD-Player,
ja,
mit dem ich arbeite, kann das auch, ja. Da kannst du von vornherein einstellen, welche Loop-Länge möchtest du haben, mit welcher möchtest du arbeiten. Und dann wird diese Loop-Länge dann halt eben im Loop gespielt, bis du es auflöst.
Was oft den Übergang erleichtert, dass man sagt, ich brauche mir nicht stressen damit, wo der Track vorbei ist, sondern ich loop mir einfach die Platte, die gerade jetzt dem Ende zukommt. Dann rennt die ewig weiter und ich habe nicht den Stress, ich muss meinen Übergang fertig haben, bevor der Track zu Ende ist.
Ja, das ist richtig. Du kannst dadurch, schaffst du es, die Übergänge zu entstressen, sage ich mal, indem du sie länger gestalten kannst. Denn nichts ist schlimmer beim Mixen, wenn Stress entsteht, wenn die Dinge hektisch klingen. Also das klingt nicht gut und es kommt auch beim Hörer nicht gut an, denn wenn etwas stressig wird und nicht relaxed ist, dann fühlst du dich auch als Tanzender oder Musikempfänger nicht mehr wirklich gut, also nicht mehr gut aufgehoben. Ne? Und das Wichtigste ist ja, du musst dem DJ vertrauen, sonst kannst du dich im Ganzen nicht hingeben.
Ja.
Wenn du als Clubbesucher oder Tanzender erstmal dem DJ vertraust, dann kann der DJ auch alles mit dir machen, was du willst. Und dann kann er dich auch in Bereiche entführen, wo du nicht gedacht hättest, hinzukommen. Zum Beispiel mit völlig neuer Musik zu konfrontieren, die du normalerweise gar nicht hörst oder vielleicht sogar gesagt hättest, gefällt mir eigentlich nicht. Aber der DJ hat es geschafft, mich dorthin zu bringen, einfach deshalb, weil ich ihm vertraue. Mhm. Ja? Und das geht über oder ein Weg dahin, ganz wichtig, ist halt ein sauberes, entspanntes Mixing.
Dann reden wir mal kurz über das Mixen, also über das konkrete Machen der Übergänge zwischen zwei Titeln. Meistens, wir haben ja bisher nur über die CD-Player oder die Maschinen, die USB-Sticks abspielen, wie immer wir sie nennen, gesprochen. Die laufen jetzt im Normalfall in einem analogen Mischer, also ein Mischpult. Da ist mal das Wichtigste der Lautstärkenregler, dass ich die Lautstärke einstellen kann. Man hat auch noch so einen Balance-Regler, wo man hin und her blenden kann. Und man hat auf jeden Fall noch EQs, wo der Wichtigste wahrscheinlich der EQ ist, der die Bässe regelt. Man hat einen eigenen Regler für die Höhen, für die Mitten und die Tiefen. Was sind denn so die Hauptkriterien, wie du so einen Übergang machst, wenn du von Platte A, von Song A auf Song B rüber wechseln möchtest?
Also dann reden wir jetzt einfach mal so ganz klassisch, wie man es eigentlich macht. Du hast ja bei Dance Tracks hast ja einen sogenannten Lead-In und Lead-Out. Das heißt, du hast am Anfang eine Minute, klassisch eine Minute oder vielleicht auch länger, eine Minute und am Ende eine Minute, wo eigentlich nicht viel passiert, außer ein bisschen Schlagzeug, also ein bisschen Drums, was den Rhythmus vorgibt, damit du letztendlich den Rhythmus hast und die Schnelligkeit hast und darauf legst du dann den anderen Track. Das bedeutet, ein Track fadet aus mit der letzten Minute, wo nicht viel passiert, und der andere Track fängt an mit dieser ersten Minute, wo nicht viel passiert. Das legst du übereinander. Ja. Dadurch hast du schon mal nicht allzu viel Clash, Dinge, die sich im Weg stehen, weder harmonisch noch sonst wie. Weil meistens wird das erstmal über Rhythmen gelöst. So, und dann in diese Minute hast du Zeit, um den einen Track komplett rauszunehmen und den anderen neuen Track komplett reinzufahren. Und wenn diese Minute oder anderthalb, je nachdem, vorbei ist, hast du den anderen Track im Prinzip komplett rausgefadet, den alten, und bei dem neuen bist du komplett drin. So, und häufig macht man dann auch zwischendurch eben auch einen Bass-Cut. Das bedeutet, der alte Track zieht man Bass und Kick raus, also die tiefen Frequenzen. Und die tiefen Frequenzen vom neuen Track werden dann reingedreht. Mhm. So, und damit schaffst du im Prinzip den Übergang mit dem neuen Impuls vom neuen Track, stellst ihn dann eben so vor und fadest den alten Track dann eben raus, gemächlich. Und zwar so sanft, dass ein vom Hörgefühl ein sehr fließender Übergang entsteht.
Ja.
So würde ich sagen, ist das mal so ganz klassisch erklärt. So, jetzt mache ich eine Schule auf.
Ja, klar, aber es ist für viele nicht so selbstverständlich und
genau,
wahrscheinlich nochmal so, ja, spannend ja, zu hören, ja. Wie das so im Wesentlichen abläuft, weil viele, die uns zuhören, ja vielleicht von wo ganz woanders kommen, mit DJ sein gar nicht so viel auch am Hut haben. Deshalb fand ich das gut, mal zu beleuchten. Vielen Dank, Markus. deine Tracks haben natürlich auch Vorteile, wenn du mit deinen eigenen Tracks arbeitest. Sind die dann oft exakt im selben Tempo? Ich meine, was das Auflegen vielleicht auch leichter machen würde, wenn ich jetzt mehrere Tracks habe, die 128 sind, wo ich schon weiß, die passen perfekt zusammen. Achtest du auf Tonlagen? Auch sehr spannende Frage.
Ja, extrem. Also gerade wenn du melodiöse Tracks hast, die sehr viel arbeiten mit Chord Changes, mit Harmonien, mit Melodien. Und wenn du dann zwei Tracks übereinander legst oder hintereinander weg, die Tonarten haben, die meinetwegen eine Sekunde oder so einen Halbton auseinander liegen, dann klingt das ja furchtbar. Also es ist extrem wichtig, wenn du melodiösere Musik machst oder melodiösen Techno oder sowas, dass die Harmonien stimmen, dass du gleiche Tonarten nimmst oder artverwandte Tonarten, damit es harmonisch wird. Sonst ist das ansonsten das nackte Grauen. Da wickelt sich bei mir die Zehennägel hoch, das geht gar nicht. Ja.
Da darf ich kurz einhaken. Verwandte Tonarten. Wer klassische Musik studiert hat, der kennt sowas wie den Quintenzirkel, der uns schon ein bisschen verrät, welche Tonarten verwandt sind. Wer mehr die DJ-Schule gegangen ist, da gibt's, wüsste ich jetzt gar nicht, wie die heißt, da gibt's auch so eine Tafel, da werden die Tonarten dann mit Zahlen und Buchstaben 2b und 1b bezeichnet. Und sagt dir das was, wovon ich gerade rede? Mir fällt nicht ein,
wie das heißt. Ja, ich weiß, was du meinst.
Und es ist auch so eine Tafel, der man ableiten kann, welche Tonarten zusammenpassen. Was sind denn für dich so die Kriterien? Ich meine, dass wenn ich einen Track habe in F und der nächste ist auch in F, dass die optimal zusammenpassen, ist klar. Aber wenn der Track jetzt nicht F hat, wie weißt du, welche besser passen und welche nicht so gut passen?
Also entweder es wird mir angezeigt, die Tonart, und ich kann es direkt sehen. Mhm. Und weiß natürlich, wenn ich jetzt ganz einfach gesprochen, ich habe hier einen Track in C-Dur und dann habe einen in A-Moll, dann werde ich schon wissen, tonartenmäßig wird das passen, das ist relativ gleich zu sehen. Wenn man es mal nicht weiß und es steht auch nicht geschrieben, dann hilft nichts außer Ohren. Ne? Benutz deine Ohren. Wenn du schon beim Auflegen bist und weißt es gerade nicht, dann musst du halt vorhören und hörst halt die Harmonien von dem einen und die Harmonien von dem anderen. Und muss halt hören, clasht das, passt das oder passt das nicht? Ne?
Ja.
Und dann musst du halt deine Ohren benutzen. Ich meine, das ist eh das beste Instrument. Und insofern, dann musst du es halt dann vor Ort entscheiden. Wenn du ein Set allerdings vorbereitet hast, dann und du weißt, du möchtest das eigentlich so spielen, dann weißt du es im Vorwege schon, ob es passt.
Ja.
Wenn du anfängst zu jammen und sagst, pass mal auf, mein Set, was ich vorbereitet habe, das funktioniert heute nicht so richtig, weil meinetwegen die Crowd ist anders, die Vibe ist anders, du hast ein anderes Gefühl zu dem, was du spielen möchtest, auch zur Crowd, und du fängst an zu jammen, was man eigentlich auch meistens machen muss, weil es ist selten so, dass irgendwas so läuft, wie man möchte, dann musst du deine Ohren benutzen. Ne? Dann musst du einfach sehen, was funzt hier gerade harmonisch und was nicht.
So, während du das jetzt wirklich schön erklärt hast, habe ich nochmal auf meinem Handy ein bisschen rumgegoogelt und habe hier gefunden, das nennt sich das Camelot Wheel.
Ja.
Und letztendlich macht das nichts anderes, als den DJs den Quintenzirkel ein bisschen zu erleichtern. Und der Grund, warum, also der Quintenzirkel bedeutet Folgendes: Man geht davon aus, dass Tonlagen, die um eine Quint verschoben sind, gut zueinander passen. Also wenn ich in A-Moll bin, klar passt am besten der nächste Track auch in A-Moll, aber wenn ich das nicht habe, dann passt besser E-Moll, was genau eine Quint entfernt ist vom A, als irgendeine andere Tonlage oder auch eine Quint nach unten, was D-Moll wäre. So. Mhm. Und so wäre jetzt die Idee, dass wenn ich jetzt 12 Tracks habe, dass ich die nicht in irgendeiner Reihenfolge spiele, sondern dass ich versuche, mich im Quintenzirkel entlang zu arbeiten, also von A-Moll nach E-Moll, nach B-Moll, nach Fis-Moll und so weiter. Mhm. Und dieses Camelot Wheel übersetzt nochmal die Tonlagen in diese Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Da hat das A-Moll dann die 1M, das E-Moll die 2M und so weiter. Und das Tolle ist, bei so einer DJ-Software kann man dann auch sagen, ich sortiere das jetzt nach Tonlagen und dann kann ich also nach den Zahlen sortieren und dann werden die richtig gereiht. Würde da A-Moll stehen bei der Tonlage, dann würde er das nicht neben das E-Moll sortieren, also im Quintenzirkel sortieren, dadurch, dass ich dieses Buchstabensystem habe, das sich jemand einfallen hat lassen, sind die genau nach Quinten sortiert, was es das leichter macht. Aber ich glaube, das ist sehr Theorie. Ich glaube nicht, dass du oder irgendwelche anderen DJs, wie du richtig sagst, ein bisschen nach Gehör, ein bisschen nach Ausprobieren.
Also man muss das wissen. Man muss entweder mit den Tonarten arbeiten oder mit den Zahlen. Das ist Theorie, aber das zeichnet einen guten DJ eben auch aus, dass er diese Dinge versteht und das Set so gestaltet, dass es harmonisch letztendlich auch passt. Natürlich gehören auch noch dazu, welche Energie trägt ein Track. Und passt der zweite Track, der zwar in der gleichen Tonart ist, aber passt der energetisch zu dem davor? Oder wohin will ich meine Reise bauen? Welchen Spannungsbogen will ich bauen? Das sind natürlich Fragen, die sind genauso wichtig. Aber wenn es harmonisch nicht passt, hast du direkt mal verloren. Und das zeichnet einen guten DJ auch aus, dass er das im Blick hat.
Ja.
Wenn du natürlich nur Techno-Schranz spielst, ohne irgendwelche Melodien, ja, dann ist es eher wurscht. Das ist klar. Wo keine Melodie ist, kann sie nichts reiben. Wenn du melodiösen House spielst, melodiösen Melodic Techno, Progressive House, Dinge, wo einfach Melodien stattfinden, da musst du das dann wissen.
Jetzt haben wir sehr viel über sehr technische Dinge geredet, wie man Übergänge macht und so weiter. Was wären denn jetzt nochmal an die jungen DJs deine Tipps, wenn die in einen Club reingehen und ein erfolgreiches Set spielen wollen? Worauf sollen die achten? Was macht einen guten DJ? Was sind so deine wichtigsten Erfahrungen, worauf man denken sollte, wenn man seine ersten Sets vor Publikum spielt?
Gut, die meisten jungen DJs machen den Fehler, sich zu Hause endlos vorzubereiten, mit dem für sie perfekten Set in den Club zu gehen und das dann abzufeuern. Meistens ist es nämlich anders. Denn der Raum ist anders, der Raum ist vielleicht nicht so voll, die Peak-Time ist nicht so da, das Set funktioniert nicht. Es funktioniert nicht deshalb nicht, weil es nicht gut wäre, sondern weil es für den Moment nicht angebracht ist und nicht angemessen ist. Das Wichtigste für einen DJ generell und eben auch einen jungen DJ ist es, schaut rein in die Leute, was tut sich dort? Wie bewegen die sich? Was passiert dort? Sind die begeistert? Sind die gelangweilt? Brauchen die mehr Schub? Brauchen die weniger Energie? Bist du zu laut? Bist du zu schnell? Bist du zu leise? Bist du zu soft? Und das musst du ständig im Blick haben. Also die Kommunikation und das Beobachten des Publikums ist das A und O, was einen guten DJ auszeichnet.
Was ist denn jetzt, wenn das Publikum schwer gelangweilt ausschaut, keiner so richtig zu tanzen beginnt? Ich meine, es ist, wenn man früh auflegt, wenn man jetzt nicht der Hauptakt ist, sondern vorne ist, muss man damit sowieso rechnen. Was sind so deine Tricks? Wie kriegst du die ersten Leute auf dem Floor? Wie durchbrichst du dieses peinliche Rumgestehe und kommt noch nicht so richtig in Schwung? Jetzt musst du sagen, das weiß ich nicht, weil ich bin immer der Hauptakt.
Ist so.
Aber ich schätze mal, so, du hast diese Erfahrung schon gemacht, oder?
Ja, das ist so. Du brauchst eine andere Qualität als Hauptact, als Warm-up-DJ. Ja. Als Hauptact musst du darauf achten, dass du die Leute einfängst, weil du spielst die Peak-Time, diese 2-3 Stunden am Abend, sag ich mal, wo die Leute dann richtig abfeiern und wo sie dann nach Hause gehen und sagen, wow, das war jetzt irgendwie geil. Ja, der abgeliefert. Ja. Da musst du halt schauen, dass du halt die richtige Pace erwischt und die Leute richtig zum Feiern bringst. Als Warm-up-DJ brauchst du eine ganz andere Qualität, die ist aber nicht weniger wichtig. Da musst du in den Abend reinführen. Du musst die Leute zu einem gewissen Energielevel helfen. Das darf aber nicht darüber hinausgehen. Wenn du anfängst, Peak-Time zu spielen als Warm-up-DJs und du gehst zu früh rein, dann versaust du im Prinzip auch den ganzen Abend. Das heißt, du musst in der Lage sein, einen Klangteppich zu schaffen, der es ermöglicht, hinterher für den Peak-Time-DJ noch einen draufzusetzen und dann irgendwie von dort anzusetzen und den Bogen weiterzuspannen. Wenn du zu sehr knüppelst, zu schnell, zu laut, zu hart, hat der DJ danach eigentlich keine Chance mehr, irgendwie dort wirklich anzusetzen. Deshalb ist Warm-Up-DJ genauso schwer und braucht genauso viel Qualität wie letztendlich der Stargast des Abends, der dann irgendwie abfeuern soll.
Ja.
Du siehst also, für jeden Raum, für jede Zeit braucht es eine ganz bestimmte Qualität. Und diese Qualität, erreichst du halt nur, wenn du in das Publikum schaust und siehst, ey, was tut sich da vorne? Ne? Bin ich richtig? Bin ich hier richtig oder bin ich hier nicht richtig? Und wenn ich nicht richtig bin, musst du halt von deinem Weg, den du dir eigentlich vorgenommen hast, musst du abweichen und musst den Mut haben zu sagen, ich breche jetzt aus, ich probiere was anderes aus. Dazu gehört auch Mut, diesen Weg zu verlassen, weil du begibst dich dann im Prinzip auf steiniges Terrain. Du verlässt den vorgefertigten Weg, der dir eigentlich Sicherheit geben sollte, es aber nicht tut, weil er nicht funktioniert. Und dann musst du den Mut haben zu sagen, okay, ich muss jetzt woanders hin, was funktioniert hier? Na? Und das musst du machen, das zeichnet einen guten DJ aus.
Markus Binnapfel alias Kaiser Susai heute bei uns zu Gast. Und er wird es auch wieder in 2 Wochen sein, nämlich in der nächsten Folge, wo wir uns ein bisschen über das Produzieren von DJ-Tracks, also von Techno und all den anderen Genres, in denen du tätig bist, unterhalten. Vielen Dank, Markus. Bis nächstes Mal.
Sehr gern. Hat wieder mal viel Spaß gemacht.